durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Bündnisse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist jetzt vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht, euch, die ihr fern von Gott lebtet, und alle, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, sogar zu seiner Familie. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Krause.
Warum ich kein Atheist bin, und heute das Thema, was wäre denn die Alternative? Der erste Gedanke, gleiche Erfahrung, verschiedene Schlussfolgerungen. Gleiche Erfahrung, verschiedene Schlussfolgerungen. Also wir können Gott nicht sehen. Wir können ihn uns noch nicht mal wirklich vorstellen. Und unsere fünf Sinne taugen schlecht bis gar nicht zu einer Gotteserfahrung. Wir alle kennen, ja, wir erkennen die Erfahrung, dass Gebet nicht unseren Wünschen, nicht unseren Bedürfnissen entsprechend erhört wurden. Man könnte es auf einen Nenner bringen, wir können Gott nicht beweisen. Das ist erst einmal ein Faktum. Wir können Gott nicht beweisen. Und ein Atheist nimmt jetzt diese Erfahrung, nimmt dieses Faktum und hat eine Schlussfolgerung, die ist sehr logisch, nämlich das ist die logische Schlussfolgerung, es gibt Gott nicht. Fertig. Und ich kann diese Schlussfolgerung absolut nachvollziehen. Als Christ gibt es zwei Antworten auf diese Erfahrungen. Das erste ist, ein Gott, den ich mit meinem Verstand und mit meinen Sinnen vollständig erfassen und durchdringen und erfahren kann, kann nicht größer sein als ich selbst. Ein Gott, den ich mit meinem menschlichen Verstand vollständig erfassen kann, kann nicht Gott sein. Er kann maximal das Erzeugnis eines menschlichen Verstandes sein. Und das Zweite, die Erfahrung, dass der Zugang zu Gott fehlt und aus unserer Perspektive Gott eben nicht hört oder nicht hilft, die wird uns schon in der Bibel geschildert, schon im Jesaja-Buch, 500 Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Diese Erfahrung ist also uralt. Aber die Schlussfolgerung daraus ist nicht, dass es Gott nicht gibt, sondern Jesaja formuliert es folgendermaßen. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden verdecken ihn und darum hört er euch nicht. Da ist eine Barriere, eine Mauer. Und Paulus in unserem Predigtext, Epheser 2, er sagt dann auch, vergesst nie, erinnert euch, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr nicht zu den jüdischen Völkern gehört. Und ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. und ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Also hier wird erstmal ganz sachlich ein Zustand beschrieben, nämlich der Zustand, in den jeder Mensch hineingestellt ist, heißt erst einmal Gottesferne. Da ist eine Mauer. Wir sind hineingestellt in den Zustand der Gottlosigkeit. Das ist keine moralische Wertung, sondern das ist eine Beschreibung unseres natürlichen Zustands. Das ist diese Wirklichkeit, die Menschen erfahren. Und Atheismus entstand dadurch, dass diese Wirklichkeit durchdacht wurde und dann diese Wirklichkeit, da ist eine Mauer, wir haben keinerlei Zugang zu einem Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, also wurde diese Wirklichkeit akzeptiert. Der christliche Glaube, der Glaube an Christus, er nimmt diese Wirklichkeit auch wahr. Aber er nimmt sie nicht als eine endgültige Setzung hin. Man hat eine Umfrage gemacht in einer großen Stadt in Berlin, in der Fußgängerzone, und gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste am christlichen Glauben? Und die Platz 1 war Nächstenliebe. Das ist das, was die Menschen heute, wenn sie überhaupt eine Beziehung zum christlichen Glauben herstellen können, was sie herstellen zum christlichen Glauben, das Wichtigste, der Kern ist Nächstenliebe. Nächstenliebe ist gut, gar keine Frage. Aber der Kern des christlichen Glaubens ist eine Person und diese Person heißt Jesus Christus. Und diese Person, der Sohn Gottes, hat uns den Zugang zum Schöpfer wieder eröffnet. Er hat die Verbindung zur Liebe Gottes wiederhergestellt, zur erfahrbaren Liebe Gottes. Das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Wir sehen die Wirklichkeit der Mauer und wir wissen darum, dass diese Mauer geöffnet, durchbrochen ist durch Christus. So heißt es in Vers 13 und Vers 14, aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Und man kann das übersetzen zwischen diesen zwei Menschengruppen, Juden, Nichtjuden, aber man könnte auch übersetzen, die Mauer wurde weggerissen, niedergerissen. Das ist die Schlussfolgerung eines Christen. Ein zweites, die Kritik. Die Kritik des Atheismus am christlichen Glauben. In den letzten Jahren spricht man auch viel vom neuen Atheismus. Und ein Initiator dieser Richtung ist sicherlich Richard Dawkins mit dem Buch Der Gotteswahn. Vielleicht hat der ein oder andere von diesem Buch gehört. Dabei sind die Argumente des neuen Atheismus, zumindest soweit ich sie erfasst habe, nicht neu. Was neu ist, ist die Schärfe des Tons. Die zwei Hauptkritikpunkte am christlichen Glauben oder an Religion allgemein sind folgende. Das erste, Religion ist eine Beleidigung für den Verstand. Man könnte also ganz platt sagen, wer glaubt, ist blöd. Und die Kritik heißt, Glaube ist nichts anderes als eine Wahnvorstellung, krankhaft, irrational. Es ist ein Festhalten an Märchen, völlig unwissenschaftlich. Und ein Mensch, der an Gott glaubt, befindet sich dann, wenn man sich diese Bücher anguckt, befindet sich auf einer Stufe mit den Menschen, die noch an den Weihnachtsmann glauben. Das ist also ungefähr das intellektuelle Niveau eines solchen Menschen. Wer glaubt, ist eben blöd. Und dann wird versucht, mit der Naturwissenschaft zu beweisen, dass es Gott eben nicht gibt. Und es werden die Bibel und Aussagen von Theologen aus dem Zusammenhang gerissen zitiert, um zu beweisen, dass Glaube den Verstand hasst. Und schließlich wird die Behauptung aufgestellt, dass es keinerlei ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, die an Gott glauben. Das sind so diese drei Dinge, die dieses Argument, wer glaubt, ist blöd, untermauern sollen. Der gesamte Kritikpunkt ist absolut nicht neu, sondern er ist verhaftet in dem Weltbild der Moderne. Das Weltbild der Moderne war, der menschliche Verstand, die menschliche Vernunft sind die höchste Instanz. Aber wir leben überhaupt nicht mehr in der Moderne. Wir leben mittlerweile in der Postmoderne, wo Verstand und Mystik keinerlei Gegensätze mehr darstellen. Und klar ist auch, wenn ich sage, dass ich Gott nicht wissenschaftlich beweisen kann, und dem gebe ich vollkommen recht, dann muss ich aber auch so ehrlich sein, zu sagen, ich kann auch mit wissenschaftlichen Methoden nicht beweisen, dass es Gott gibt. Also nein, ich kann auch mit wissenschaftlichen Methoden nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Gott als der Schöpfer entzieht sich dem wissenschaftlichen System. Ich kann ihn nicht beweisen und ich kann auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Beides ist mit naturwissenschaftlicher Methodik nicht möglich. Und die Behauptung, dass kein Wissenschaftler an Gott glaubt, ist schlichtweg polemisch. Ist falsch. Werner Heisenberg, er ist Atomphysiker und Nobelpreisträger. Er hat gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Das Wissenschaftsmagazin Nature hat eine Umfrage gemacht unter Naturwissenschaftlern, Biologen, Physikern, Chemikern. Und sie waren, also dieses Wissenschaftsmagazin war selbst überrascht über das Ergebnis, nämlich 40% der Naturwissenschaftler glauben an Gott. Und das Besondere war, sie glauben nicht nur an irgendeine göttliche Macht, sondern sie glauben an einen persönlichen Gott. Der zweite Kritikpunkt ist, Religion stiftet Hass. Ich zitiere hier mal Richard Dawkins aus seinem Buch Der Gotteswahn. Gott ist ein kleinlicher, ungerecht nachtragender Kontrollfreak, ein frauenfeindlicher, rassistischer, kinds- und völkermördischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Und natürlich ist es so, Religion, die diesem Gott folgt, führt ja unweigerlich zum Krieg gegen Andersgläubige. Und Gläubige sind demnach also nicht nur dumm, sondern auch machtgeil und gewalttätig. Das ist also die Kombipackung. Kommt nicht von ungefähr, dass der neue Atheismus gerade nach dem Anschlag am 11. September 2001 einen Riesenaufschwung erlebt hat. Ein islamistisch motivierter Terroranschlag und die Reaktion darauf ein amerikanischer Rachefeldzug im Namen des christlichen Gottes. Und als eine Folge daraus ein neues Aufblühen des Atheismus. Ohne Frage, völlig ohne Frage, hat die Kirche in ihrer Vergangenheit schwerste Fehler gemacht. Da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Aber zugleich gilt, dass es kaum eine andere Institution gibt, die in der Vergangenheit, die ihre Vergangenheit so aufarbeitet und dann auch zu offiziellen Schuldbekenntnissen bereit ist, wie die Kirche. Nicht, dass man da schon an einem Ende ist. Aber es gibt kein vergleichbares Verhalten in anderen Institutionen. Und wir müssen auch, glaube ich, neu lernen und neu begreifen und dann auch neu lernen zu kommunizieren, wie viel Segen die Kirche in dieser Welt bewirkt hat und auch noch bewirken wird. Darüber werde ich auch in diesem Jahr noch eine ganze Predigtreihe halten. Ich bin davon überzeugt, dass dass auch der, ganz banal, der Wohlstand und das Menschenbild, die Menschenwürde, unser Grundgesetz und all das, wovon wir profitieren, unser Lebensstandard hat zutiefst damit zu tun, dass diese Kultur von ihren Ursprüngen geprägt ist von der Bibel. Auch wenn wir das nach und nach jetzt vergessen als Gesellschaft. Folgendes ist mir aber auch klar geworden. Bei den Bildern, die der neue Atheismus von Gott und den Gläubigen konstruiert, wenn ich mir diese Bilder anschaue, dann wäre mein Statement auch gewesen, dann werde ich auch Atheist. An diesen Gott, den ihr dort konstruiert, an den glaube ich auch nicht. Peter Horten, er ist Sänger und Musiker, Komponist und Autor, er hat das mal so formuliert: Ein Atheist ist einer, der sich ein Bild von Gott macht und es dann verneint. Die Kritik. Ein dritter Gedanke, viermal ohne. Viermal ohne. Was wäre die Alternative? Viermal ohne. Vers 12. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Wörtlich die Bündnisverheißungen. Und etwas, was in den Bündnisverheißungen immer drin war, waren die Gebote Gottes, die Maßstäbe Gottes, die 10 Gebote, der Sinai-Bund. Und der Segen, der verheißen war, wenn ein Leben sich an diesen Maßstäben Gottes orientiert. Das heißt, das erste ohne ist: Ohne Gott gibt es keinen verlässlichen, allgemeingültigen Maßstab, was denn überhaupt gut und böse sein soll. Wer will denn ohne eine höhere Instanz bitteschön festlegen, was ist böse? Das geht gar nicht. Nach welchem Kriterium denn? Und das haben wir nun in der Weltgeschichte auch erlebt. Im Dritten Reich war es eben Recht, einen Juden zu verraten und ihn damit umzubringen. Das war Bürgerpflicht. Und wer sich nicht an diese Bürgerpflicht hielt, der war im Unrecht. Und im Nachklang sagen wir, das war böse. Ohne einen Gott, vor dem ein Mensch verantwortlich ist und der uns Maßstäbe gibt, gibt es keine Instanz, die festlegen kann, was ist gut, was ist böse. Ohne Gott. Und hier diese Bündniszusagen, Maßstäbe Gottes. Alexander Gahr, der ist Pfarrer in Berlin und hat in seinem Vikariat in Thüringen gearbeitet in den 80ern und kam dort dann auf das Jugendamt im Landamtsrat und er sagt selbst, das war gewiss kein frommer Ort. Und plötzlich steht er vor einem Plakat und auf diesem Plakat stand Folgendes: Wenn Menschen gottlos leben, sind die Sitten zügellos, die Mode schamlos, die Verbrechen maßlos, die Völker friedlos, die Schulden zahllos, die Regierungen ratlos, die Politiker charakterlos, die Konferenzen endlos, die Aussichten trostlos, die Kirchen kraftlos und die Christen gebetslos, ohne Verheißung. Und etwas, was auch zu dieser Verheißung gehört, ist natürlich die Ewigkeitsperspektive und aus dieser Perspektive entsteht das nächste ohne. Vers 12. Ohne jede Hoffnung. Und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Ohne Hoffnung. Keine Hoffnung auf Vergebung. Was mache ich mit den Dingen, die ich mir selbst nicht vergeben kann? Ohne Hoffnung auf Vergebung. Und auch ohne Hoffnung darauf, dass das Unrecht in dieser Welt irgendwann Gerechtigkeit erfährt. Wenn es keinen Gott gibt und keine Vergebung gibt, dann ist doch jeder ein Narr, der für seine Ideale stirbt. Dietrich Bonhoeffer war ein Narr. wenn es keinen Gott gibt. Mutter Teresa, eine Närrin, wenn es keinen Gott gibt. Denn dann muss doch die Maxime lauten, wenn es keine Rechtsprechung geben wird, keine letztendgültige Gerechtigkeit, dann ist Macht und der Maßstab, nimm, was du dir kriegen kannst, immer der Moral vorzuziehen. Gregor Gysi, er sagt in einem Interview mit Johannes B. Kerner, eine gottlose Gesellschaft, das heißt, eine Gesellschaft ohne jede Orientierung, eine Gesellschaft des reinen Pragmatismus, wo man heute das denkt und morgen jenes denkt und überhaupt keine moralisch einigermaßen verbindlichen Maßstäbe mehr hätte. Und Gregor Gysi kann man jetzt nun wahrlich nicht unterstellen, dass er dem Glauben und der Kirche wahnsinnig zugewandt wäre. Aber er erfasst das. Was passiert, wenn ich das wegschneide? Ohne Hoffnung auf Vergebung, auf Rechtsprechung letztgültig. Und damit ergibt auch alles keinen Sinn. Vers 14 bis 17, das dritte ohne Frieden. Als Christus sind wir eins und so hat Christus zwischen uns Frieden gestiftet, also zwischen den Menschen. Aber damit wir alle Frieden mit Gott haben, es geht auch um den Frieden mit Gott. Und wenn es das nicht gibt, wenn es Christus und Gott nicht gibt, dann leben wir auch ohne Frieden. Ohne Frieden in uns selbst, ohne Frieden zum Mitmensch, ohne Gott. Es gibt kein versöhntes Leben. Da liegt ein Mann auf der Intensivstation und er weiß, dass er stirbt und seine Verwandtschaft kommt und sie sind völlig aufgelöst. Und da fasst er die Hand von seiner Frau und schaut sie an und sagt, wir wissen doch, in Christus ist schon alles gut. Frieden, versöhnt leben, auch mit den Versäumnissen meines Lebens, mit den verpassten Chancen, mit dem, wo ich Fehler gemacht habe. Und die Möglichkeit auch, sich mit Menschen zu versöhnen, mit sich selbst zu versöhnen und vor allen Dingen eben mit Gott versöhnt im Frieden zu leben. Und das vierte ohne, Vers 19, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, sogar zu seiner Familie. Das heißt, ohne Gott gibt es auch keine Heimat. Dann bin ich ein Zufallsprodukt. Ein völlig belangloses Staubkörnchen, das durchs Universum rast. Und ich bin allein. In den entscheidenden Momenten und Situationen des Lebens werde ich allein sein. Es gibt auch kein Ziel für mein Leben. Ich bin allein auf einer Reise ohne Ziel. Und selbst wenn unsere Wohnungen und Häuser aufs Beste ausgestattet sind, aber unsere Seele lebt wie eine streunende Katze, obdachlos und zieht von einem zum anderen, ohne irgendwo Heimat zu finden. Matthias Hawkes, er ist Trendforscher, er schreibt, Gelassenheit, diesen Megawert in einer Zeit der Unruhe, des Lebensstresses und der Verunsicherung hat man eben, wenn man seinen Jesus hat. Und er ist auch im spirituellen Supermarkt ringsherum kaum zu haben. Ein glänzender USP, ein Unique Selling Proposition. Das heißt also ein Alleinstellungsmerkmal. Gottvertrauen nannte man das früher. Eine heute, um im Marketingjargon zu bleiben, enorm begehrte Ware, um die diesen komischen alten Verein, ich habe mal in Klammern dahinter geschrieben, die Kirche, jeder Marketingmanager brennend beneiden würde. Gelassenheit, Gottvertrauen. Ich habe Heimat und ich habe ein Ziel. Und das schenkt mir Gelassenheit. Viermal ohne. Und ein letzter Punkt, alternativlos. Nochmal dieser Vers 19. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, sogar zu seiner Familie. Ich würde einmal gerne Thomas Luft und Hanne Irle, die ist jetzt gerade rausgelaufen. Gut. Ach, da kommt sie wieder. Das ist schön. Einmal bitten, nach vorn zu kommen. Wir hatten am Donnerstag ein Gottesdienstleiter- und Musikertreffen und ich habe gebeten, doch mal zu formulieren, warum seid ihr eigentlich keine Atheisten? Habt ihr ein Mikro? Nehmt es euch.
Ja, ich bin kein Atheist, weil wenn ich die Schöpfung angucke und speziell uns Menschen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass wir ohne einen Gott so entstanden sein können. Das ist für mich einfach unmöglich.
Ja, ich glaube daran, dass Gott immer bei mir ist. Und das habe ich auch erfahren, dass ich Jesus als Freund in meinem Leben habe. Und gerade in schwierigen Situationen oder auch vor schwierigen Entscheidungen, die ich immer wieder treffen muss, auch gerade im Berufsleben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gott mir diese Gelassenheit schenkt, wo gerade die Rede von war. Und ich kann und möchte mir gar nicht vorstellen, dass ich diese Hilfe, diesen Beistand von Jesus nicht in meinem Leben habe.
Danke euch beiden. Zwei ganz kurze Statements und vielleicht ja, kann ja dieser Gottesdienst, diese ganze Gottesdienstreihe dazu beitragen, dass wir selbst mal für uns festhalten, ins Gespräch kommen, warum ich kein Atheist bin. Warum glaube ich? Dass wir sprachfähig werden auch an dieser Stelle und dass wir ja auch für uns selbst, für unsere eigene Seele, für unser eigenes Herz das nochmal so festmachen. Was bedeutet eigentlich Glaube für mich? Ich bin davon überzeugt, selbst in den Tiefen, durch die wir auch als Christen gehen müssen, ist mir klar geworden, in meinem eigenen Leben, aber auch in Begegnungen mit anderen Menschen, das Loslassen, das Verneinen von Gott, ist für mich keine sinnvolle Alternative. Im September 2007, an einem grauen, wolkenverhangenen Morgen, war ich auf dem Rückweg, war auf der Autobahn allein mit dem Auto unterwegs. Und ich war nicht nur allein im Auto, ich fühlte mich auch allein. Ich war auf dem Rückweg von Dienstlaken. Und an diesem Morgen ist mein Vater mit 68 Jahren an Gallengangskrebs verstorben. Ich war 36 Jahre alt und fühlte mich von der Generationenfolge überhaupt noch nicht so weit zu sagen, jetzt bin ich die erste Reihe. Mein Vater war ein Mensch, der hat sein ganzes Leben neben dem Beruf investiert in Gemeinde, in Glauben, in andere Menschen. Und natürlich haben viele Menschen gebetet für ihn. Mein Vater war derjenige, der immer mal wieder in meinem Büro anrief, einfach nur um zu hören, wie es mir geht. Was beschäftigt dich? Wie geht's dir? Ein Vater. Und jetzt war ich auf dieser Autobahn und habe Gott das gesagt. Was sollte das? Was soll das? Wo ist der Sinn in diesem Tod? Siehst du mich, Gott? Kennst du mich? Interessierst du dich für mich? Hörst du mich? Und ich hatte das gerade gesagt. Da riss ein winziges Stück der Himmel auf. Und so wie ein Sonnenstrahl kam vom Himmel. Und für 10 Sekunden, 15 Sekunden fuhr ich mitten in so einem Spot aus Licht. Ich weiß, das ist kein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Das war einfach nur für mich eine Erfahrung der Liebe Gottes. Ich bin jetzt dein Vater. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Und ich höre dich. Alternativlos. Warum ich kein Atheist bin. Weil ich verheißungsvoll leben will. Voller Hoffnung. Und mit einem Frieden, der meinen Verstand übersteigt. Und weil ich eine Heimat will für meine Seele. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.